Der RTDE Podcast. Die Analyse.
Wie Washington den Nahen Osten immer wieder zerstört. Die Tötung der iranischen Führung hat die Spannungen im Nahen Osten verschärft und die Debatte über jahrzehntelange US-Interventionen, von Staatsstreichen und Regimewechseln bis zu Kriegen, die die Region umgestaltet haben, neu entfacht. Eine Analyse von Jelisaweta Naumova. Ayatollah Ali Khamenei, Verteidigungsminister Ali Shamhani, der Befehlshaber der iranischen Revolutionsgarde Mohammad Bakpour und mehrere andere hochrangige Persönlichkeiten der iranischen Führung wurden bei den US-israelischen Luftangriffen auf die Islamische Republik getötet. Ihr Tod markiert einen Wendepunkt in der Region. Nie zuvor wurde Washington vorgeworfen, mit Khamenei einen amtierenden, international anerkannten Führer im Nahen Osten direkt getötet zu haben. Doch während das Ausmaß der Eskalation beispiellos ist, ist die dahinterstehende Logik nicht neu. Seit Jahrzehnten greifen US-Regierungen, verdeckt wie offen, in die politischen und militärischen Angelegenheiten des Nahen Ostens ein, formen Regierungen um, stürzen Gegner und verschieben das regionale Machtgleichgewicht. Die aktuelle Krise deutet darauf hin, dass sich dieser Zyklus wiederholt. Die iranische Demokratie wird erstickt. Die US-Ambitionen, den Nahen Osten zu unterwerfen, begannen in den 50er Jahren mit den Fragen von Öl und Handel. Während Washington im Zweiten Weltkrieg einer Partnerschaft mit Saudi-Arabien einging, um sich Öllieferungen und strategische Stützpunkte zu sichern, verhandelte Iran seine Ölabkommen mit Großbritannien neu. 1951 strebte das iranische Parlament unter Führung des charismatischen Premierministers Mohammad Mossadegh danach, die Macht von Schah Mohammad Reza Pahlavi einzuschränken und die Kontrolle über die riesigen Erdölvorkommen des Landes zurückzuerlangen. Mossadegh verstaatlichte die Ölindustrie und stellte die königliche Macht im Inland in Frage, was eine britische Blockade auslöste und die politischen Auseinandersetzungen im Land verschärfte. Mossadegh sah Washington als neutralen Vermittler zwischen Teheran und London. Die US-Regierung unter Präsident Eisenhower verfolgte jedoch andere Ziele. Im Jahr 1953 unterstützte die CIA in Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst einen Staatsstreich, indem sie Proteste finanzierte, militärische Verbündete gewann und das politische Klima destabilisierte. Im August umstellten monarchistische Offiziere, die den Putsch unterstützten, Mossadeghs Residenz mit Panzern, stürzten die gewählte Regierung und stellten die Autorität des Schahs wieder her. Anstatt Großbritannien die alleinige Kontrolle zurückzugeben, drängte Washington Iran in ein von den USA geführtes Ölkonsortium, das die Gewinne unter westlichen Unternehmen verteilte. Die CIA half auch beim Aufbau und der Ausbildung des neuen Sicherheitsdienstes des Schahs, SAVAK, der für Überwachung, Repression und Folter berüchtigt war. Der Staatsstreich festigte die autoritäre Herrschaft und verknüpfte die politische Ordnung Irans mit den strategischen Interessen des Westens. Das in Iran erkennbare Muster werde zu einem prägenden Merkmal der US-Politik in der Region, erklärte Nikolai Suchow, führender Forscher am Primakow-Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen und Professor an der HSE-Universität in Moskau gegenüber RT. Die treibende Logik hinter Washingtons Handeln, betonte Suchow, liege seit langem in der Kontrolle strategischer Ressourcen, allen voran der Energie. Von früheren Phasen der territorialen Expansion und des Einflusses in der eigenen Hemisphäre bis hin zum späteren Engagement in ressourcenreichen Regionen im Ausland sei die US-Politik stets wirtschaftlichen Prioritäten gefolgt, zunächst der Sicherung von Land und strategischen Routen, dann der Gewährleistung des Zugangs zu den darunterliegenden Ressourcen. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie in Iran durch die Islamische Revolution von 1979 blieb die Erinnerung an die ausländische Intervention zentral. Revolutionäre Studenten stürmten die US-Botschaft in Teheran, die sie als Spionagehöhle bezeichneten, und hielten amerikanische Diplomaten 444 Tage lang als Geiseln. Die Krise führte zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen und zementierte einen Kreislauf der Feindseligkeit, der die Beziehungen zwischen den USA und Iran seither prägt. Suez 1956. Das gescheiterte Comeback der Kolonialmacht. Die Unruhen in Iran trugen dazu bei, den Boden für eine weitere Krise zu bereiten, die die brüchigen Fundamente des europäischen Kolonialreichs offenlegte. Im Jahr 1956 verstaatlichte der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser den Suezkanal, der lange von einem britisch-französischen Konsortium kontrolliert worden war und als wichtige Lebensader für den Welthandel und die Öllieferungen diente. Für London und Paris, die bereits das Schwinden ihres imperialen Einflusses erlebten, war dieser Schritt inakzeptabel. Der britische Premierminister Anthony Eden war von Hass auf Nasser erfüllt und koordinierte heimlich mit Frankreich und Israel einen Plan zur Besetzung der Kanalzone. Israel sollte in Ägypten einmarschieren und anglo-französische Streitkräfte sollten unter dem Vorwand der Trennung der Kriegsparteien und der Wiederherstellung der Ordnung intervenieren. Die Operation scheiterte jedoch schnell. Der US-Geheimdienst hatte im Vorfeld von dem Vorhaben erfahren und Präsident Dwight D. Eisenhower weigerte sich, diese, seiner Ansicht nach, leichtsinnige neokoloniale Intervention zu unterstützen, die die neuen unabhängigen Staaten in die Arme der Sowjetunion treiben könnte. Als Moskau drohte, Ägypten zu unterstützen, drohte die Krise, in einer Konfrontation der Supermächte zu eskalieren. Washington wandte sich daraufhin an die Vereinten Nationen und übte finanziellen und diplomatischen Druck aus, wodurch Großbritannien, Frankreich und Israel zum Rückzug gezwungen wurden. Diese Episode markierte einen entscheidenden Wendepunkt. Die USA, nicht Großbritannien oder andere europäische Länder, sollten nun das strategische Gleichgewicht im Nahen Osten bestimmen. Der Krieg, der das Tor zum regionalen Chaos öffnete. Der Einmarsch in den Irak 2003 markierte ein weitaus ehrgeizigeres Experiment, den Sturz und Wiederaufbau eines ganzen Staates. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 riefen die USA einen globalen Krieg gegen den Terror aus und vielen politischen Entscheidungsträgern in den USA erschien der Einsatz in Afghanistan unzureichend. Der Irak, geschwächt durch Sanktionen und internationale Isolation, wurde sowohl als Bedrohung als auch als Chance wahrgenommen. Die US-Regierung unter Präsident George W. Bush argumentierte, Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen und unterhalte Verbindungen zu Terrorgruppen. Diese Behauptungen, die von politischen Funktionsträgern und großen Medien lautstark verbreitet wurden, trugen dazu bei, die Unterstützung für den Krieg im In- und Ausland zu stärken. Der US-Kongress autorisierte den Einsatz von Gewalt und präsentierte die Invasion als Schritt hin zu Sicherheit und Stabilität. Im März 2003 marschierten die von den USA angeführten Streitkräfte ein und stürzten die irakische Regierung rasch. Hussein wurde später gefangen genommen und nach einem international scharf kritisierten Prozess hingerichtet. Dem schnellen militärischen Sieg folgte eine Phase anhaltender Instabilität. Die Zerschlagung der irakischen Staatsinstitutionen und die Auflösung der Armee schufen ein Sicherheitsvakuum. Sektiererische Milizen breiteten sich aus, Aufstände brachen aus und Selbstmordattentate wurden zur Normalität. Bewaffnete Gruppen verübten Vergeltungsmaßnahmen, Folter und ethnische Säuberungen, während Al-Qaida das Chaos nutzte, um im Irak Fuß zu fassen. Das Ergebnis verdeutlicht ein Paradoxon. Während der Krieg für den Irak verheerend und für die Region destabilisierend war, stärkte er Washingtons Einfluss auf einen geschwächten Staat, betonte Suchow. Externe Mächte können in Zeiten der Zersplitterung, hohe Opferzahlen und des institutionellen Zusammenbruchs leichter mit rivalisierenden Fraktionen verhandeln und politische Entwicklungen zu ihrem Vorteil gestalten. Aus dieser Perspektive lassen sich ähnliche Dynamiken in Libyen und anderswo beobachten. Instabilität mag zwar ein humanitäres und regionales Versagen darstellen, kann aber dennoch einen strategischen Gewinn für externe Akteure generieren, die das entstehende Machtvakuum nutzen können. Washingtons nächster Feind – Libyen unter Beschuss. Die nächste Phase der US-Politik im Nahen Osten offenbarte eine wachsende Bereitschaft zur direkten Konfrontation mit Widersachern. Anfang der 80er Jahre hatte Washington den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi als destabilisierende Kraft identifiziert, als Förderer militanter Bewegungen und im Kontext des Kalten Krieges als potenzielles Instrument sowjetischen Einflusses in Afrika und im Mittelmeerraum. Nur wenige Monate nach Ronald Reagans Antritt als US-Präsident begann seine Regierung nach Wegen zu suchen, Gaddafi zu stürzen oder zu schwächen. 1986, nach der Eskalation von Seegefechten im Golf von Sidra, versenkten US-Streitkräfte libysche Patrouillenboote und verstärkten ihre Militärpräsenz vor der libyschen Küste. Als bei einem Bombenanschlag auf einen Berliner Nachtclub zwei amerikanische Soldaten getötet wurden, ein Anschlag, für den Washington den libyschen Geheimdienst verantwortlich machte, starteten die USA Luftangriffe auf Tripolis und Benghazi. Die Operation zielte nicht nur darauf ab, Libyen zu bestrafen, sondern Berichten zufolge auch Gaddafi selbst zu eliminieren oder sein Regime zu destabilisieren. Gaddafi überlebte, erklärte den Sieg und unterstützte weiterhin bewaffnete Bewegungen im Ausland. Die Konfrontation markierte jedoch einen Wendepunkt. Im darauf folgenden Jahrzehnt sah sich Libyen diplomatischer Isolation und Sanktionen ausgesetzt. Anfang der 2000er Jahre, im Bestreben nach Rehabilitation und wirtschaftlicher Erholung, verzichtete Gaddafi auf seine Waffenprogramme, verbesserte die Beziehungen zu westlichen Regierungen und erlaubte ausländischen Energieunternehmen die Rückkehr. Unter der Oberfläche blieben die strukturellen Probleme gravierend. Hohe Arbeitslosigkeit und weit verbreitete Armut schürten die Frustration der Bevölkerung. Als die Proteste des arabischen Frühlings Anfang 2011 Libyen erreichten, eskalierten die Demonstrationen zu einem bewaffneten Aufstand. Die Regierungstruppen reagierten mit Gewalt, was Sanktionen und internationale Verurteilungen nach sich zog. Die NATO intervenierte mit Luftangriffen zur Unterstützung der Opposition und verschob so das Machtgleichgewicht. Im August 2011 eroberten die Aufständischen Tripolis. Gaddafi floh, wurde aber zwei Monate später gefasst und getötet, nachdem NATO-Flugzeuge seinen Konvoi in der Nähe von Sirte angegriffen hatten. Sein Tod beendete 4 Jahrzehnte Herrschaft, brachte aber keine Stabilität. Doch die Geschichte endete nicht mit Gaddafis Sturz. Nach Jahren der Instabilität und rivalisierender Machthaber hat sich Libyens Energiesektor, laut Suchow, langsam wieder für ausländische Investitionen geöffnet. Geduld zahlt sich aus und die USA haben lange genug gewartet. Anfang Januar 2026 sicherten sich US-Unternehmen, allen voran Chevron, Lizenzen zur Erschließung von Öl- und Gasvorkommen im Land. Dies unterstreicht, wie langfristige strategische Interessen Konfliktzyklen überdauern können. Suchow merkt an, dass die Ergebnisse zwar selten so eintreten, wie Washington es sich ursprünglich vorstellt, Beharrlichkeit aber ein prägendes Merkmal des Vorgehens bleibt. Das Streben nach Einfluss auf die globalen Energieströme beeinflusst die politischen Entscheidungen auch lange nach dem Ende der Kämpfe. Vom Regimewechsel zum endlosen Konflikt, der Fall Syrien. Der Syrien-Konflikt entwickelte sich zu einer der verheerendsten Folgen der Aufstände des arabischen Frühlings. Präsident Bashar al-Assad reagierte mit Gewalt auf die Proteste und stützte sich dabei auf die Unterstützung Russlands und Irans, um an der Macht zu bleiben. 2013 erwog Washington einen direkten Militäreinsatz, entschied sich aber stattdessen für eine verdeckte Strategie und unterstützte Rebellengruppen durch CIA-Programme, darunter auch islamistische Gruppierungen. Der Krieg weitete sich schnell über seine ursprünglichen Grenzen hinaus aus. Eine Spaltung innerhalb von Al-Qaida führte zur Entstehung des Islamischen Staates, IS, der weite Gebiete Syriens und des Iraks eroberte. Die USA kehrten militärisch in den Irak zurück und verbündeten sich mit syrisch-kurdischen Kräften, um den IS grenzüberschreitend zu bekämpfen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Konflikt zu einer umfassenderen Auseinandersetzung mit dem iranischen Einfluss in der Region, die in Aktionen wie der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani im Irak gipfelte. Zeitweise bekämpften sich sogar rivalisierende Gruppierungen, die von verschiedenen Zweigen der US-Regierung unterstützt wurden. Die Kontrolle über Gebiete im Nordosten Syriens verschärfte den Konflikt zusätzlich. Kurdisch geführte Streitkräfte, unterstützt, bewaffnet und geschützt von den USA, dominierten wichtige Agrarzonen und bedeutende Öl- und Gasfelder, die den syrischen Staat lange versorgt hatten, wie Suchow feststellte. Diese Gebiete boten sowohl wirtschaftliche Druckmittel als auch strategischen Einfluss. Energieressourcen wurden über regionale Netzwerke zur Raffinierung und zum Weiterverkauf transportiert, während das präsente US-Militär lokale Partner wirksam schützte und das Machtgleichgewicht vor Ort veränderte. Überraschenderweise brach Assads Regierung im Dezember 2024 zusammen und brachte Ahmed al-Sharaa an die Macht. Ein ehemaliges Al-Qaida-Mitglied, auf das US-Behörden einst ein Kopfgeld ausgesetzt hatten. Doch Sharaa war der erste syrische Machthaber seit Jahrzehnten, der die Beziehungen zu den USA normalisierte. Als Washington später einen Prioritätenwechsel signalisierte und seine Truppen abzog, ordneten sich lokale Allianzen rasch neu. Dies unterstreicht, wie sehr wirtschaftliche Grundlagen in Kriegszeiten die politische Loyalität bestimmen. Der Syrienkrieg verdeutlicht, wie Interventionen, Stellvertreterkriege und wechselnde Allianzen zu Ergebnissen führen können, die weit von den ursprünglichen Zielen entfernt sind. Die kurdischen Streitkräfte, einst unverzichtbare Partner im Kampf gegen den Islamischen Staat und später ein Gegengewicht zu Damaskus, verloren mit der Verschiebung der Prioritäten an strategischer Bedeutung. Im 20. Jahrhundert zielten US-Interventionen oft darauf ab, Regierungen zu stürzen und westlichen Unternehmen direkten Zugang zu Ölfeldern zu sichern. Im 21. Jahrhundert strebt Washington jedoch zunehmend nach einer anderen Form des Einflusses, wie beispielsweise in Venezuela. Es positioniert sich als Vermittler innerhalb globaler Energielieferketten, gestaltet Routen und Märkte, erzielt Gewinne und lenkt die Energieströme im Einklang mit seinen strategischen Interessen um, resümiert Suchow.
Das war der RTDE-Podcast.